Radio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Wenn einer genau meinen wunden Punkt trifft, dann fühle ich mich so richtig schlecht. Dann bin ich emotional verletzt und dann zweifle ich auch an mir selbst. Die Frage ist dann oft, bin ich zu dünnhäutig? Kann ich mir ein dickeres Fell zulegen, um die Dinge nicht so nah an mich heranzulassen? Oder gibt es Dinge, die mich von bestimmten Personen mehr verletzen als von anderen? Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das ist unser Thema in der Beratung. Ich grüße Sie und freue mich auf die Sendung. Das Verhalten oder die Kritik von Freunden, Kollegen oder Familienangehörigen kann manchmal sehr verletzend sein. Wie schaffe ich es, mich dadurch nicht in Frage zu stellen? Wie schaffe ich es, vielleicht weniger verletzlich zu werden? Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das ist der Titel unserer Sendung heute. Und eingeladen habe ich Ulla Pfeffermann-Finke, die seelsorgerische Therapie halt auch macht, die Heilpraktikerin ist, und Rainer Finke, der evangelischer Pfarrer ist und auch sich mit diesem Thema schwerpunktmäßig beschäftigt. Ganz herzlich willkommen hier im Studio bei uns.
Danke für die Einladung.
Ja, warum lassen wir uns so leicht verletzen? Alle Menschen sind verletzlich, körperlich, ja, und auch seelisch. Gehört das dazu?
Ja, ich denke, sind eben beide Ebenen. Wir werden krank, wir verletzen uns, der Körper ist aus dem Gleichgewicht und so kann die Seele auch in diese Situation kommen. Und das gehört zum Menschsein dazu, zum Leben dazu. Und ja, wir können dem nicht ausweichen, aber es ist ein Prozess, damit umzugehen und durch Verletzungen auch zu lernen über mich.
Also jeder Mensch ist verletzlich. Spannt auch nochmal die Perspektive andersherum. Jeder Mensch verletzt auch andere Menschen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Beides, verletzen und verletzt werden, ist im Übrigen in den letzten Jahren gestiegen. Also es ist unglaublich viele Fragen auch in Bezug auf Verletzungen und wir geben ja so Seminare und Kurse, da sind riesen Wartelisten. Also das scheint ein Thema besonders auch unserer Zeit zu sein.
Ja, dann ist die Frage natürlich, warum lassen wir uns so leicht verletzen? Ist das jetzt so Mobbing, dieser Hintergrund, wo man sagt, das wird mehr, dass man sagt, es passieren mehr solche Art der Verletzungen, solche Ungerechtigkeiten sozusagen?
Ja, ich glaube, wir sind in so vielen Bezügen stecken wir drin, privat, arbeitsmäßig, und wir müssen sehr schnell, flexibel reagieren. Also ich habe das Gefühl, manchmal hat man gar nicht Zeit, sich mit der Verletzung zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, schon ist die nächste da. Also es hat was mit der Selbstwahrnehmung zu tun und vielleicht auch mit dem Selbstwert, dass wir einfach schnell umgehauen sind.
Wie entsteht denn so eine seelische Verletzung?
Ja, das ist ganz wichtig, sich klar zu machen, wie so eine Verletzung abläuft. Und das ist erstmal so, dass irgendeiner was sagt und was tut, wir kennen das. Oder er sagt etwas nicht, was ich erwartet hätte. Und schon haben wir das Gefühl, oh, jetzt geht's mir schlecht. Und entscheidend ist dieser Zwischenschritt, dass ich verstehe, wenn jemand was sagt, dann interpretiere, dann deute ich das und dann entsteht das Gefühl. Also ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Es ruft ein Mensch nicht an, ich hätte den Anruf erwartet und dann fühle ich mich schlecht. Und zwischen diesen zwei Schritten ist eigentlich der Gedanke, oh, der Mensch liebt mich nicht mehr.
Und der andere Mensch hat vielleicht das gar nicht beabsichtigt.
Der hat das nicht beabsichtigt, der war vielleicht sehr beschäftigt. Aber wenn ich es interpretiere als mangelnde Zuwendung, als mangelnde Liebe und Wertschätzung, dann fühle ich mich in dem Moment schlecht. Hätte ich diesen Gedanken gar nicht über die Situation, dann würde ich mich gar nicht so getroffen fühlen. Also entscheidend ist die Interpretation.
Also seelische Verletzungen passieren nicht unbedingt nur aktiv, sondern auch passiv. Das heißt, ich habe vielleicht keine böse Absicht, habe keine Zeit gehabt anzurufen. Der andere fühlt sich aber dadurch verletzt. Das war jetzt Ihr Beispiel.
Genau. Also das, ich erlebe das so, zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel, wenn Sie eine Predigt halten und dann gehen die Leute. Also das kann man ja tief verletzen. Also ich mache eine Predigt und jemand geht, ich habe mich vorbereitet, was ist das so? Ne? Also ich verliere an Bedeutung. Und wenn ich mir dann aber klar mache, so, dann hat ja verschiedene Gründe vielleicht dafür. Also er muss sich vielleicht, möchte sich konzentrieren oder er hat schlecht geschlafen oder dann, ne, dann ist das schon weg, aber das... Allein, wenn jemand gähnt, wenn sie
gähnen,
reden.
Ne? Also Zeichen der Müdigkeit.
Das ist schon irgendwie blöd, nicht so.
Man hält einen Vortrag, jemand gähnt, oh, den langweile ich jetzt, ja. Das heißt, es entsteht so ein Gefühl, wo man verletzt ist. Und da ist die Frage natürlich, das entsteht so, das ist eine kleine Verletzung, aber das ist ja nicht das ganze Spektrum. Das sind ja eher wahrscheinlich noch die Kleinigkeiten, oder?
Ja, nein, das würde ich nicht sagen. Also ich kann trief getroffen werden, wenn ich das Gefühl habe, mir hört keiner zu zum Beispiel. Oder ich komme mit dem nicht durch. Ich habe mich gut vorbereitet und dann gähnt jemand. Dann kann ich denken, wie schrecklich, ich bin gar nicht gut, ich kann das Interesse nicht wecken, ich werde ganz klein innerlich. Oder ich kann sagen, nein, ich bin eigentlich gut, der andere ist müde. Also dann stört mich das gar nicht. Und das meine ich mit der unterschiedlichen Interpretation einer Situation. Und das hat mit meiner Person zu tun, weil ich bin derjenige, der interpretiert.
Heißt das, dass wenn man selber ein bisschen mehr, Sie haben eben das Selbstwertgefühl angesprochen, selbstbewusster ist, dass man das dann auch ausblenden kann eher? Ist das dieses dickere Fell?
Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Fälle. Und das hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Wenn so ein Wunderpunkt getroffen ist, den ich kenne von früher in der Kindheit, mir hat noch nie jemand zugehört, ja, dann trifft das jetzt wie in die alte Wunde und die geht wieder auf. Und dann empfinde ich mich ebenso minderwertig, klein und bin verletzt durch die Reaktion. Wäre das gar nicht mein Thema, also ich bin gewohnt, klar, mir hört jemand zu, ich bin doch wer auf dem Gebiet, dann trifft es mich nicht. Aber derjenige hat vielleicht andere dünne Stellen.
Es gibt Menschen, da behaupte ich mal, da kann man schon sehen, dass die eher verletzlich sind. Es gibt Menschen, die wirken so gar nicht verletzlich. Kann man denn trotzdem jetzt so pauschal sagen, alle sind verletzlich, auch die, die vielleicht das Innere nicht nach außen kehren?
Ja, also in jedem Fall. Also die Art und Weise, wie ich sozusagen einen Schutzwall zum Beispiel aufbaue, ist natürlich unterschiedlich. Ob ich so ein Typ bin, der sehr schnell in ein Duell geht, der sich verteidigt und so. Oder ich bin ein anderer Typ, der eben sehr sensibel ist und so sozusagen sehr nah herankommt. Das ist in beiden Fällen so, dass ich verletzlich bin. Nur diese Bollerigen, die sofort aggressiv werden, so, die zeigen das vordergründig nicht so. Aber in Wahrheit, wenn man dahinter guckt, dann sind sie tief getroffen. Nur die schlagen um sich und andere sind dann irgendwie, ziehen sich zurück.
Wer sind die Menschen, die in ihre Kurse kommen zu diesem Thema? Ist das so die Bandbreite, dass man sagt, man hat da auch verschiedene Charaktere und jeder sieht auch, oh, das kann so oder so ablaufen?
Also die Palette ist ganz breit, weil es eben so unterschiedliche Art von Verletzlichkeit gibt. Und das ist das Spannende im Kurs. Wir bekommen da alles live miterleben, die ganze Palette. Und man kann eigentlich nicht sagen, es sind bestimmte Muster oder Charaktere, die da sind. Es sind einfach Menschen, die sich dem stellen wollen, so unterschiedlich, wie sie auch sind. Und das ist schon mal wunderbar. Da gehört ja doch eine Offenheit zu, seine verletzlichen Seiten zu zeigen.
Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Und zu Gast sind Ulla Pfeffermann-Finke und Rainer Finke. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, ist heute unser Thema. Die Frage ist, von wem lassen wir uns denn eigentlich verletzen? Und warum gibt es vielleicht gleiche Verhaltensweisen, die mir wehtun, wenn einer das zu mir sagt oder sich so verhält und ein anderer nicht? Ich gucke meine Gäste an, Ulla Pfeffermann-Finke und Rainer Finke, die beide ja Kurse zu diesem Thema geben, die eben auch sich mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt haben.
Genau, also wir haben jetzt seit 15 Jahren gemeinsam Seminare in der Abtei Münster-Schwarzach. Und ein Thema, dieses Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das haben wir unglaublich oft gemacht, das wollten wir schon längst nicht mehr machen, wird immer nachgefragt. Es sind teilweise 70 Leute auf der Warteliste.
Das Thema ist also etwas, was die Menschen bewegt. Sind das mehr Frauen als Männer? Weil mein Vorurteil wäre jetzt, dass Frauen vielleicht verletzlicher sind als Männer. Das ist zumindest das Bild, was in der Gesellschaft so gezeigt wird, sagen wir mal so, was so rüberkommt.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Männer wie Frauen sind gleichermaßen verletzlich. Es ist eben die Frage, wie ich damit umgehe, wie offen ich bin. Und ich glaube, bei Frauen ist eine größere Bereitschaft, darüber zu reden, sich auszutauschen. Man verspricht sich dann ja auch Hilfe von Freundinnen, also einfach die Fähigkeit, darüber zu kommunizieren, ist vielleicht bei Frauen stärker. Oder das denke ich schon. In unseren Kursen kommen, wie das ja so oft ist, wesentlich mehr Frauen als Männer. Aber ich denke nicht, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Männer mit dem Thema nichts zu tun haben.
Fragen wir doch mal den Mann, Rainer Finke. Wenn Sie männliche Teilnehmer haben, ich denke mir, dass die vielleicht auch Ihnen dann sehr zugewandt sind oder eben vielleicht da auch offen mit Ihnen drüber reden. Welchen Eindruck haben Sie, wie verletzlich die Männer sind?
Extrem verletzlich, würde ich sagen. Also weil Männer noch sehr viel stärker nach außen gerichtet sind, also auf das Image hin achten. Und wenn dieses Image angekratzt wird, zum Beispiel bei der Arbeit, nicht? Man wird von irgendeinem Leitenden so angemotzt, angemacht, es wird sowas Negatives gesagt, das geht natürlich ganz tief, obwohl man es nicht so zeigen darf. Und also insofern sind Männer verletzlich, sie gehen anders damit um. Das merke ich auch wieder immer bei den Gesprächen. Männer reden eben immer noch nicht so viel. Das ist, glaube ich, schon etwas anders geworden als noch vor 20, 30 Jahren. Aber es ist immer noch so, Männer gehen dann lieber joggen, wenn sie sich gekränkt fühlen, oder sie gehen segeln oder machen, also sie machen irgendwie etwas Körperliches, so um diese Wut da auszuagieren.
Hilft das denn auch?
Ja, erstmal ja. Erstmal ist das, glaube ich, also ein wichtiger Punkt, dass man auch tatsächlich das körperlich irgendwie herauslässt. Das ist für Männer wichtig. Aber dann braucht es natürlich auch die Kommunikation, das sich öffnen. Und da habe ich also oft gemerkt bei Männerrunden, dass viele Männer gar nicht so die Kreise haben. Wir hatten zum Beispiel einmal einen bekannten Politiker aus Hamburg mit seiner Frau. Die Frau hat ihn dann zu den Kurs gebracht. Und der sagte dann nachher, ja, das wäre jetzt eigentlich wichtig, dass unsere Fraktion mal gemeinsam so einen Kurs macht, ne, über Verletzungen. Weil da geht es natürlich wirklich zur Sache teilweise auch. Verbal, so, ne, mit Intrigen und so, da muss man sich dann gegen behaupten. Und wer sagt, dass er da nicht tief getroffen ist, meinte derjenige auch, der lügt. Also viele Politiker sind zutiefst getroffen.
Das heißt, die Verletzungen gehen tief und da haben Sie eben Männer getroffen, die eben auch zugeben, dass das so ist.
Ja, ich denke gerade, das ist eigentlich ja ein unglaubliches Zeichen von Stärke, wenn man das zugeben kann. Und je mehr das auch Männer zulassen würden, wir merken das immer in den Kursen, wenn ein paar Männer dann sich zusammentun, dann kommt auf einmal was in Gang, eine Dynamik der Kommunikation, was denen sehr gut tut. Also das ist so auch sehr ermutigend, das zu erleben, dass so ein neuer Weg gegangen werden kann.
Und warum ist das so, dass es bei manchen Menschen uns besonders trifft, bei anderen weniger? Hängt das davon ab, welche Beziehung ich jetzt zu dem habe? Dass ich sage mir, vielleicht ist es schwieriger, eine Verletzung einzukassieren von jemandem, der mir viel bedeutet? Oder kann ich das da sogar vielleicht besser verarbeiten?
Ah ja, das ist eine schwierige Frage. Also es kommt ganz stark auf das Vertrauensverhältnis an zwischen diesen beiden Menschen, wie sehr möchte ich dann auch diese Beziehung aufrechterhalten, wie sehr ist mir an der Beziehung gelegen, dass ich die Verletzlichkeit anspreche. Und ja, ich denke schon, je näher mir die Person ist, desto heftiger trifft mich die Verletzung, aber desto mehr bin ich vielleicht bereit, dahin zu gucken, was machen wir jetzt mit der Situation.
Vielleicht ist natürlich die Kommunikation dann auch einfacher mit der vertrauten Person als vielleicht mit dem Kollegen, von dem ich mich gemobbt fühle. Aber da sprechen wir dann gleich in Ruhe nochmal drüber. Verletzlich sind alle Menschen. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, ist unser Thema heute in der Beratung. Und es ist also normal, dass wir verletzlich sind. Jeder kann sich verletzt fühlen, egal ob männlich, weiblich, Kind, Erwachsener. Das haben wir gerade schon gehört. Aber macht es einen Unterschied, wer mich verletzt oder wie nah oder nicht nah ich diesem Menschen stehe? Bei dieser Frage sind wir eben so ein bisschen stehen geblieben. Ulla Pfeffermann-Finke ist zu Gast. Sie ist Kommunikationstrainerin, Heilpraktikerin, hat Ausbildung in Seelsorge und Therapie, und Rainer Finke ist auch Kommunikationstrainer, ist evangelischer Pfarrer. Sie haben Erfahrungen in diesem Thema gemacht, mit vielen Menschen über dieses Thema auch schon gesprochen. Macht es denn einen Unterschied, wer mich verletzt oder wie nah oder wie nicht nah diese Beziehung zu diesem Menschen ist?
Es spielt natürlich eine Rolle, wer die Person ist, aber die größere Rolle spielt eigentlich, das bin ich. Ich mit meiner Persönlichkeit, welche Art von Verletzung mich besonders trifft und welche nicht. Wer das dann ist, ist fast sekundär, sondern es ist so die Art und Weise. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel machen, wenn ich ein Mensch bin, der sehr viel Anerkennung, sehr viel Liebe braucht aus einem Mangel in der Kindheit, das ist sehr wichtig. Dann laufe ich diesem Bedürfnis hinterher und dann möchte ich, dass alle Menschen mich liebt, mich mag. Dann brauche ich die Zuwendung, die Aufmerksamkeit von allen eigentlich. Und egal, wer das dann ist, wer mir das verweigert sozusagen, der verletzt mich. Und von dem fühle ich mich dann getroffen. Und das ist also meine wunde Stelle. Also es geht mehr darum zu gucken, wer bin ich? Was ist meine wunde Stelle? Was sind meine Defizite, welches Bedürfnis brauche ich und ja, welche Menschen erfüllen das und welche gehen drüber hinweg und verursachen bei mir dieses verletzliche Gefühl.
Welchen Eindruck haben Sie? Haben Sie schon mal so ein Aha-Erlebnis gehabt und gesagt, ja, das haben Kursteilnehmer Ihnen so näher gebracht zu sagen, so worauf kommt es an, wer einen verletzt?
Also die Situation, zum Beispiel machen wir so Übungen, ich würde mit Ihnen jetzt so eine Übung machen, Sie stehen auf, ich würdige Sie vor allen Leuten und sage, Mensch, Sie haben also so hervorragende Arbeit hier gemacht, Sie sollen mal öffentlich belobigt werden und dann klatschen alle. Und Sie glauben nicht, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Einige brauchen das, sozusagen sonnen sich da und wenn sie das dann nicht haben, ja, dann sind sie gekränkt und andere, für die ist es fast peinlich. Also für die ist das sozusagen kein Kränkungsfaktor, ganz nicht ne? beklatscht zu werden, anerkannt zu werden. Das muss ich also irgendwie wissen, was bin ich eigentlich für ein Mensch, wo bin ich so empfindlich ganz besonders?
Vielleicht noch ein Beispiel, also das ist ja was, was wir so kennen, das klassische Helfersyndrom, da sind Menschen, die brauchen förmlich so, dass sie gelobt werden und dass man Dankeschön sagt und dann kriegt man von denen alles. Dann sind die bereit, ganz viel zu geben und das hat ja auch eine ganz positive Qualität und Seite. Nur die Krux ist wirklich, wer der Dank bleibt aus und es kommt kein Dankeschön, dann können die sowas von verbittert und aggressiv reagieren. Ja, weil sie diesen Dank so sehr brauchen für ihr eigenes Selbstwert. Gefühl.
Ist das, weil sie sich in dem Moment dann sozusagen nicht wertgeschätzt fühlen?
Gewürdigt fühlen, nicht wertgeschätzt werden. Aber es ist da wirklich gut zu gucken, wie ist da mein Muster aus der Kindheit? Die kennen eben von früher, sind zu der Überzeugung gekommen als Kind schon, nur wenn ich was für andere tue, bin ich geliebt und wertgeschätzt. Und deswegen ist die Strategie, dann mache ich mal ganz viel für andere und dann bekomme ich die Liebe, die ich brauche.
In die Kindheit zurückgehen, da habe ich mich so ein bisschen gewundert, als Sie das gerade sagten. Ist das nicht ein bisschen weit gegriffen? Ist es nicht so, dass wir im Hier und Jetzt unsere wunden Stellen haben, die uns anschauen können und gucken, wie wir damit umgehen? Warum so weit zurückgehen?
Ja, es geht ja darum zu gucken, was sind so meine wunden Stellen? Wo triggert es, so sagt man ja. Ne? Und da ist schon wichtig zu verstehen, was habe ich als Kind erlebt und welche Bedürfnisse wurden erfüllt und welche nicht. Und das trägt man eigentlich ein ganzes Leben lang mit. Und deswegen ist es gut zu gucken, ja, wo sind diese wunden Stellen, wo sind die Anteile, die ich in die Verletzung mit einbringe, wo der andere gar nichts für kann oder nicht so viel für kann, wie ich dachte, sondern wo gilt es bei mir zu gucken, mich zu verstehen. Und die Verletzung vielleicht dann aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder die Situation.
Um nochmal auf die Anfangsfrage zu kommen, die ich eben gestellt habe, macht es denn dann einen Unterschied auch noch, wer mich verletzt an meinem wunden Punkt? Also wenn ich jetzt weiß, was ist mein wunder Punkt, vielleicht, ja, ich brauche diesen Applaus und ich möchte hier gesund da stehen und mich in diesem Applaus baden. Wenn der nicht kommt, dann fühle ich mich nicht gut. Kommt das darauf an, von wem der Applaus kommt oder nicht kommt?
Also ich könnte mir schon vorstellen, also das Problem zum Beispiel haben wir ja in den Kirchen vor allen Dingen mit diesem Helfertyp. Also viele ältere Damen, die Kaffee kochen und immer da präsent sind, wenn man sie braucht und so. Und wehe, ich vergesse dann den Geburtstag. Ja, dann sind die zutiefst gekränkt, wenn der Pfarrer dann auch noch irgendwie so immer was will eigentlich und dann aber nicht Danke sagt. Das ist wirklich eine Struktur. Sie müssen auch nach einem Kaffee, wenn da so ein ehrenamtliches Team ist, wirklich danach hingehen, das ist sonst eine Todsünde sonst, ne? Und sich einzeln bedanken bei denen.
Also ich glaube schon, je mehr die Person mir am Herzen liegt, wenn die mich so behandelt, wie ich es gar nicht vertrage, dann ist das schon heftiger als bei Menschen, die weiter weg sind. Aber trotzdem nochmal, die Art der Verletzung finde ich fast wichtiger als die Tatsache, wer das nun ist.
Sich besser verstehen lernen kann also auch helfen, ja, nicht ganz so verletzlich zu sein. Vielleicht ist es noch nicht ganz richtig. Wir wollen gleich mal drüber reden, wie man konstruktiv umgehen kann mit Verletzungen. Ja, wie man das, wenn man rausgefunden hat, was der wunde Punkt ist, machen kann. Legt man sich ein dickeres Fell zu? Lasse ich die Sachen nicht nah an mich ran? Oder kann ich ganz anders damit umgehen? Das werden wir gleich noch erfahren im Laufe dieser Sendung. Domradio.de, die Beratung. Heute das Thema, die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen. Und meine Gäste kennen sich mit diesem Thema aus, geben regelmäßig Kurse dazu. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, sich besser verstehen lernen. Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, wie das denn eigentlich aussieht, wenn man nun jetzt verletzt worden ist, wie man damit eben auch konstruktiv umgehen kann. Also wenn mich jemand verletzt, Frau Pfeffermann-Finke und Herr Finke, wie geht man damit um? Sie können wahrscheinlich gar nicht jetzt sagen, da machen Sie A das und B das und C das.
Genau, so ist es nicht. Das wäre einfach. Was der erste Schritt ist, tatsächlich, was wir eben auch schon angesprochen haben, so ein Stück Abstand von dieser Situation nehmen und die Situation an sich verstehen zu wollen. Also zum Beispiel nicht die Frage zu stellen, warum hat der Böse mir das angetan? Sondern so neutraler formulieren, warum hat derjenige sich so verhalten, wie er sich verhalten hat. Und das lässt viel mehr Spielraum für Möglichkeiten, was da wirklich passiert ist, eine Antwort zu finden. Und es ist einfach wichtig, wenn ich dann mit dieser verletzlichen Situation umgehen will, dass ich mir bewusst mache, dass ich wie auf der körperlichen Ebene eine gute Behandlung brauche. Also ich mir da etwas Gutes tun und vor allen Dingen nicht in der Opferrolle bleibe. Das ist ja oft so, ne, wenn ich den anderen als den Täter sehe, ja, der Böse, der mir das angetan hat, dann bin ich automatisch das Opfer. Und im Kurs ist immer unser Bestreben zu sagen, nein, wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir bleiben der Gestalter der Situation. Ich kann überlegen, gehe ich in eine Konfrontation mit demjenigen, suche ich eher einen Schutzraum, suche ich eine gute Kommunikation oder also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten.
Wählen wir doch mal die Ebene zum Beispiel im Beruflichen, wo es wirklich viele Menschen gibt, die sagen, ich werde da gemobbt. Wenn jetzt also ein Kollege irgendetwas tut oder sagt oder macht, was mich verletzt, was wäre denn dann so eine Möglichkeit? Also oder spielen Sie es mal durch, welche verschiedenen Möglichkeiten es dann gibt, zu reagieren?
Also es gibt ja einen schönen Satz, love it, change it or leave it. Love it heißt, ich versuche mit der Situation umzugehen, mich vielleicht zu schützen. Also das wäre eine Möglichkeit. Dann würde ich die Situation so belassen, aber gucke, dass ich Schutzräume finde. Change it, das würde bedeuten, also ich versuche die Situation zu verändern, ich versuche mit dem in ein Gespräch zu bekommen, wirklich die Situation zu bearbeiten und nach einer Lösung zu suchen. Leave it hieß, also wenn ich damit nicht klarkomme und auf Dauer merke, alle meine Bemühungen helfen nicht, dann wäge die Situation oder das zu verlassen. Also man kann nicht natürlich einfach den Arbeitsplatz so leicht wechseln, aber sich klar zu machen, ich habe verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit der Situation.
Also wenn man sich nicht in die Opferrolle drängen lässt, bleibt man dann auch mehr Herr der Lage?
Auf jeden Fall. Sie sind immer handlungsfähig. Das ist ja eine weit verbreitete Erkenntnis. Wenn mich jemand angreift und ich bin einfach nur passiv, dann hört der Angreifer nicht auf, der macht noch mehr. Und der mobbt mich mehr. Das ist leider so. Also wenn ich aber handlungsfähig bin, dann kann ich mir verschiedene Möglichkeiten suchen, wie ich zum Beispiel in einem Arbeitsplatz, den ich nicht wechseln kann, dann so mich schützen kann, in bestimmten Bereichen so. Ne? Das ist die psychologische Ebene, so, die da an der Stelle möglich ist. Und diese Schutzmechanismen, die erzählen wir dann auch immer bei dem Kurs, die sind dann bewährt und man kann es mal ausprobieren, das ist aber keine Garantie. Ne? Kannst du vielleicht nochmal...
Ja, es gibt so eben Techniken, sage ich jetzt mal, oder Hilfsstellungen, die wir geben können, mit Affirmationen zu arbeiten. Das sind Sätze, die ich mir sage, zum Beispiel, wenn mich einer klein machen will, dass ich mir innerlich sage, das ist sein Problem. Ich weiß um meine Qualität, ich weiß um meine Kompetenz. Ja? Also sich innerlich zu stärken mit Sätzen, an denen ich fest glaube, dass
da kann
ich
man sich
Bewusstsein
dran, genau,
rücken,
da kann
ne?
man sich dran stärken, ja. Aber es kann ja trotzdem sein, dass man sich das sagt, aber es trotzdem einem noch nahe geht. Ne? Also es gibt ja diesen Unterschied zwischen dem, was man dann vielleicht sich vom Gehirn her sagt und das, was man empfindet.
Ja, aber ich denke, je überzeugter man mit sich ist und dieses Selbstwertgefühl in sich stark macht, desto stärker kann ich auch diesen Situationen begegnen. Also es ist ein Prozess, es ist ein Übungsweg, ist nicht wie ein Schalter, den ich umstelle und sage, jetzt sehe ich das ganz anders, sondern ich denke, das ist schon ein Übungsweg.
Also konstruktiver Umgang mit der Verletzung, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann. Gleich werden wir noch darüber reden, warum wir hier über die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, sprechen. Wir werden noch ja auch darüber sprechen, was das mit der Bibel zu tun hat. Und es geht auch noch ums Verzeihen. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das ist der Titel unserer Sendung heute. Was können wir tun, wenn wir verletzt worden sind, wenn wir uns seelisch angegriffen fühlen, wenn uns etwas nahe geht, jemand den wunden Punkt vielleicht getroffen hat? Ulla Pfeffermann-Finke hat eine Ausbildung in biblisch-therapeutischer Seelsorge und Rainer Finke, evangelischer Pfarrer aus Bad Godesberg, sind zu Gast hier in der Beratung. Wir haben eben schon gehört, Sie haben gesagt, Frau Pfeffermann-Finke, love it, leave it or change it. Also man soll damit umgehen lernen mit der Situation. Man soll vielleicht, man soll sich schützen.
Wenn ich nichts verändern kann, wenn ich was verändern kann.
Ja, oder eben etwas verändern, etwas Richtiges verändern, neue Wege gehen. Aber was ist denn, ich denke, jeder kennt das, wenn man verletzt worden ist, dann lähmt es einen auch manchmal. Man ist so gar nicht handlungsfähig oder entscheidungsfähig. Was tue ich jetzt eigentlich? Man fühlt sich einfach schlecht.
Ja, man fühlt sich einfach schlecht und wie Sie schon sagten, auch gelähmt, handlungsunfähig. Und auch da ist der erste Schritt, das erstmal wahrzunehmen und zu sagen, ach so, das ist jetzt bei mir. So tief hat es mich getroffen. Und das darf auch sein und ich kann mich aber dann fragen, warum ist das so? Warum haut mich das so um, dass es mich lähmt? Und wie wir eben schon sagten, ganz wichtig zu gucken, was hat das mit meiner Person zu tun? Was hat mich da so tief verletzt? Und wenn das, wie wir sagten, die Anerkennung ist, dann kann ich sagen, okay, ich vermisse jetzt vom anderen die Anerkennung, die Wertschätzung, aber ich bleibe jetzt mal ganz bei mir und ich gebe mir die selber. Das, was ich vom anderen nicht bekomme, das schenke ich mir. Man nennt das ja auch die Arbeit so mit dem inneren Kind. Da geht es um die emotionale Seite, die unterversorgt ist. Und dann schaue ich hin, was ist das? Und wenn das Mangel an Liebe ist, dann sage ich meinem inneren Kind, und ich habe dich lieb. Und ich kümmere mich um dich. Und ich gebe dir die Wertschätzung. Also es ist so ein Weg, wenn ich vielleicht nicht mit dem anderen, der mich verletzt hat, in Kontakt kommen kann. Dass ich wirklich bei mir sage und sage, ich gebe mir das, was ich von anderen nicht bekomme.
Also wenn man in der Situation ist, dass man sich nicht traut zu sagen, also ich fände es jetzt aber auch gut, wenn ich jetzt hier mal zumindest ein Danke hören würde oder das irgendwie wertgeschätzt würde.
Dann kann ich sagen, der andere macht es einfach nicht. Der kann nicht, will nicht, ist unfähig, sieht es nicht. Aber dann spreche ich mir das zu, weil ich es mir wert bin.
Stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie ist das bei den Seminarteilnehmern? Können die das?
Das ist ja sozusagen eine Anregung auch zum Üben, also dass man sich selber etwas Gutes tut, dass man sich selber wertschätzt. So, ne? Oftmals ist das unterentwickelt. Also dieses Gefühl, so ich bin nicht genug, führt dann in so eine Lähmung, Nichthandlung. Und wenn ich das dann aber schaffe, dass ich sage, so, ich mache es mir jetzt gut, ich gebe Geld für mich aus, ich mach was für mich, ich lasse mich da nicht so runterziehen. Dann spüre ich das ja auch. Dann merke ich ja, aha, ich tue mir wirklich was Gutes, was ich vielleicht sonst nicht mache, so an der Stelle. Und dann bekommt man eine aktive Haltung. Und das ist ja das Entscheidende.
Ja, ich glaube, das geht dann besonders gut, wenn ich wirklich so ein Menschenbild auch habe. Es gibt da so ein verletzliches Äußeres, Und es gibt eine Würde und etwas Unantastbares in mir, was eigentlich gar nicht zerstört werden kann oder verletzt werden kann. Also das hilft mir und den Teilnehmern auch. Da es kommt oft so eine Aha, da ist ja etwas in mir, was völlig unabhängig von dem, was draußen passiert, etwas Wunderbares, ein Kern, ein göttlicher Kern. Ich bin Kind Gottes. Was können mir Menschen schon antun? Also wenn diese Haltung entsteht, dann bin ich schon mal einen guten Schritt weiter und es stärkt mich auch für die weiteren Situationen, wenn ich mit dieser inneren Stärke in schwierige Situationen hineingehe.
Wenn jemand sehr verletzlich ist, dann vielleicht hat er eben auch diese innere Stärke nicht. Wie kann man die erreichen?
Da muss man einen Übungsweg gehen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das kann man sich nicht nur einreden oder das ist nicht so ein Schalter umschalten, sondern das geht darum, da einen Weg zu gehen. Und in der unserer christlichen Tradition haben wir da ja Angebote. Und das ist sozusagen der therapeutische Weg der Bibel, ja, so dass wir lernen, durch Schmerzen, die wir nicht vermeiden können, durchzugehen, in den tiefsten Punkt und dann zur Auferstehung. Also das gehört zur Bewältigung von Kränkungen, die uns gerade tief treffen, unbedingt dazu, dieser Weg, dieser Prozess.
Sprechen Sie damit nur gläubige Menschen an oder können Sie da auch andere Menschen mitpacken, die vielleicht gar nicht, vielleicht eben nicht regelmäßig zum Gottesdienst gehen, nicht wirklich sagen, ich fühle mich gläubig?
Also das ist ja so, dass der zweite Teil des ganzen Seminars sozusagen die Kunst, sich verletzen zu lassen.
Also, ne, da haben Sie sich jetzt nicht versprochen. Die Kunst, sich verletzen zu lassen.
Die Kunst, sich verletzen zu lassen.
Das Nicht ist in Klammern.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass es Situationen gibt, da ist es unausweichlich, um heil zu werden, dass wir uns verletzen lassen. Und das sind vielleicht sogar die wertvollen Erfahrungen im Leben. Ja, der amerikanische Franziskanerpater hat es mal gesagt, das, was uns wirklich weiterbringt, sind nicht die erfolgreichen, die guten Situationen. Das ist gut, da können wir für dankbar sein. Aber das, was uns wirklich weiterbringt, vor allen Dingen im Rückblick, ist, dass wir es schaffen, tiefe, schwierige Situationen, Kränkungen, Verletzungen, dass wir uns denen stellen. Und das gibt so einen heilsamen Weg. Das werden wir gleich nochmal genauer erläutern.
Genau, dann wollen wir noch mal ein bisschen über die spirituelle Ebene reden, über das Arbeiten mit Bibelstellen, wie Sie das auch machen in Ihren Kursen und darüber, über Verletzungen auch noch mal ein bisschen auf diesen Lösungsweg zu kommen, wie man sich in solchen Situationen, in denen man sich verletzlich fühlt, auch selbst helfen kann. Beratung am Donnerstag. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das ist unser Thema heute. Ola Pfeffermann-Fink ist zu Gast und Rainer Finke, Sie sind evangelischer Pfarrer, Sie sind in der Johanneskirchengemeinde in Bad Godesberg und Sie haben eine Ausbildung in biblisch-therapeutischer Seelsorge. Ich spreche das jetzt konkret an, weil wir eben darüber geredet haben, auch als Gotteskind bin ich geschützt, wenn man so ein bisschen diese innere Stärke herausholt, ist man vielleicht auch gegen Verletzungen, gegen seelische Verletzungen besser gewappnet. Sie arbeiten in Ihren Kursen auch mit Bibelstellen oder mit religiösen Symbolen, aber nicht alle Kursteilnehmer sind jetzt bibelfest, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also gerade zunehmend in den letzten 1-2 Jahren sind doch die Teilnehmer eher Suchende als fest eingebunden im kirchlichen Kontext irgendwie. Und da merken wir, dass wir schon mit den Worten Gott und Bibelzitaten vorsichtiger sind, aber nichtsdestotrotz natürlich ansprechen und vielleicht auch andere Begriffe wählen. Nochmal zu dieser Sache göttlicher Kern und äußere Schale. Das verstehen eigentlich alle. Also auch Menschen, die jetzt nicht katholisch-evangelisch sind, sondern dass irgendetwas im Menschen drin ist, egal wie ich das nenne. Manche sagen auch das wahre Selbst oder der innerste Raum. Also das verstehen alle, dass es etwas sehr Kostbares im Menschen gibt. Und dass es ein Unterschied ist, diese Äußerlichkeiten, diese Masken, die wir uns zulegen oder unsere Persönlichkeit nach außen und das Innerste. Und wir nennen das dann aber ruhig den göttlichen Kern und arbeiten dann weiter damit.
Wie reagieren dann die ja, Menschen, die jetzt vielleicht eben keiner Konfession angehören oder nicht so fest im Glauben verankert leben, wenn sie dann sagen, jetzt arbeiten wir mit Bibelstellen?
Also wir arbeiten an dieser Stelle wohl auch mit Bibelstellen, aber vor allen Dingen auch mit der Symbolik, und zwar von Kreuz und Auferstehung. Also den Kreuzweg Jesu, den kennt eigentlich irgendwie jeder, auch der so mit der Kirche so nichts am Hut hat. Aber irgendwo hat er das mal gesehen, weil das ja zum Kernmythos des Christentums gehört. Nicht? Christus ist gestorben und auferstanden, sozusagen, damit wir heil werden. Und deswegen machen wir dann so, begehen wir einen Kreuzweg. Und da kommt jetzt so ein ganz entscheidender Punkt. Also viele können mit Kreuzwegen nichts anfangen, auch viele Katholiken nicht, weil das also so dunkel ist, so düster. Ja? Die normalen Kreuzwege fangen ja an mit der Verurteilung Jesu und enden dann sozusagen mit der Grablegung. Und das ist so eine Mystifizierung von Leiden und Schmerzen, wie es so vor allen Dingen im Mittelalter, als diese Kreuzwege entstanden sind, ja auch vorgekommen ist. Und da haben natürlich viele einen Abstand. Wir haben jetzt diesen Kreuzweg deshalb verlängert. Das ist ganz entscheidend. Da ist nur eine Station gehört davor. Das hat man damals vergessen. Nämlich, das ist so im Garten Gethsemane, da betet Jesus. Und dann heißt es so, und ein Engel kam und gab ihm Kraft. Und danach kam dann sozusagen der Leidensweg und so weiter. Aber diese Gebetskraft, die ist ganz, ganz wichtig. Und dann endet das Ganze eben nicht im Grab, sondern in der Auferstehung. Verstehen Sie? Und diese Dynamik eigentlich so. Ich habe Kraftquellen in meinem Leben und ich muss schwierige Zeiten durchschreiten. Also wirklich die schwierigen Dinge, die ich nicht ändern kann. Krankheitsdiagnose oder ich werde rausgeschmissen in der Firma. Das muss ich durchlaufen. Und durch diese Karfreitagserfahrung kann ich aber dann wieder zur Auferstehung kommen. Und das verstehen eigentlich alle, diese Dynamik, weil das auch mit unserem Leben zu tun hat.
Und jede Kreuzwegstation hat dann Anregungen, gewisse Fragen sich zu stellen und eigentlich meditativ ein Bild zu betrachten und dem nachzuspüren, was Jesus an der Stelle erlitten hat und dass das mit mir zu tun hat, mit meinem Leben. Und das ist eine intensive Erfahrung, die die da machen. Das ist ja im Schweigen. Und da die Stationen nachzuempfinden, das hat dann mit katholisch-evangelisch nichts zu tun, sondern mit dem Menschlichen und an dieser Geschichte dann zu sehen, aha, es gibt vielleicht auch für mich so eine Art Auferstehung nach diesem Leiden.
Haben Sie Rückmeldungen dann bekommen, auch schon mal von Menschen, die keiner Konfession angehören, dass Sie gesagt haben, das hat mir tatsächlich geholfen, dieses Bild?
Ja, diese Dynamik. Das ist nicht sozusagen eine historische Erfahrung ist, wo man zurückblickt, sondern das ist etwas, was mit mir zu tun hat. Den Kreuzweg Jesu geht jeder auch. Also auch ich in meinem Leben habe irgendwie mit Verrat, mit Gier, mit Aggression zu tun, genauso wie Jesus dabei. Und das Entscheidende ist eben nicht so das Statische, was war da an der Station zu dem Zeitpunkt, sondern die Dynamik.
Dennoch ist es ja so, dass man da jetzt erstmal diese äußerlichen Verletzungen Jesu als erstes im Blick hat. Die Dornenkrone, die Nägel in den Händen. Inwieweit betrachten Sie die seelischen Verletzungen, die er erlitten hat?
Ja, gerade. Also das sind ja Symbole sozusagen, die mir helfen, so mit meiner eigenen Verletzlichkeit fertig zu werden. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wo bin ich Gier oder Hohn begegnet, nicht? So wie Jesus Hohn erlebt hat da von den Soldaten. Und das habe ich ja auch erlebt, ne, in manchen Situationen. Und das hat was mit mir zu tun.
Oder die Freunde Jesu verlassen ihn, ne? Ich bin da auf einmal Mutterseelen allein mit dem größten Schmerz und die schlafen einfach. Und also, ne, dieses Alleingelassensein. Mhm. Also es hat schon mit inneren Nöten zu tun. Und man muss natürlich sagen, nicht jeder Teilnehmer empfindet diesen Kreuzweg gleich. Und es gibt auch Menschen, die trotz allem dann so eine Aversion gegen diesen Kreuzweg haben. Aber sich mal diesen Fragen zu stellen an den Kreuzwegstationen, das tut denen gut.
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man zu dem Ziel kommt, dass man entweder weniger verletzlich ist oder vielleicht auch anders darüber denkt. Also wenn Sie sagen, man hat eine innere Stärke, heißt das ja ein, ich kann das eher an mir abprallen lassen? Ist das so dieses dicke Fell?
Ich kann das ertragen, durchleben. Ertragen. Mhm. Durchleben, ne? Durch, und sozusagen diese Schmerzen auch zu durchleben, ist manchmal notwendig, um zu heilen.
Also es ist wie bei der körperlichen Krankheit. Wenn ich die gut überstanden habe, dann stärkt mich das ja. Dann habe ich Antikörper oder habe Möglichkeiten, mit neuen Situationen, die im Leben kommen, anders umzugehen, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen inneren Kraft.
Dann bleiben wir bei den medizinischen Begriffen und werden mal darüber sprechen, wie denn die seelischen Verletzungen heilen können oder was, wenn die nicht so schnell heilen und wie kann man sich davor schützen. Jeder Mensch ist verletzlich. Wir alle haben unsere wunden Punkte, wo andere uns treffen, obwohl sie es vielleicht auch gar nicht wollen und das gar nicht merken. Da ist einfach so diese Frage, wie funktioniert das Ganze? Wir sind näher eingegangen auf das Thema heute. Was ist, wenn die seelischen Verletzungen aber nicht so schnell heilen, wie man es gerne hätte? Ulla Pfeffermann-Finke und Rainer Finke sind beide Kommunikationstrainer und haben sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Ja, was macht man, wenn man das Gefühl hat, ich kriege das trotzdem irgendwie nicht in den Griff. Ich habe da immer noch meine offene Wunde.
Also wichtig ist, dass ich sozusagen meine Kraftquellen finde, also innere Kraftquellen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema heute, dass wir herausgefordert sind, selber sozusagen auch diese Kräfte zu finden, dass sie nicht mehr von der Tradition einfach vorgegeben sind und von uns übernommen werden können. Und wir als Christen können da ja viel anbieten, ne? Also zum Beispiel, eine Kraftquelle, haben wir immer gemerkt bei dem Kurs, ist es, wenn ich da ein Kreuz in der Mitte habe, was symbolisiert sozusagen Tod und Auferstehung Jesu, und ich kann meine Verletzung symbolisch da ablegen. Das ist ein ganz intensives Gefühl. Also ich muss das nicht bei mir belassen, ich kann es abgeben. Das ist eine große Kraftquelle. Übrigens auch auf dem Jakobsweg gibt es ja so eine Stelle, wo die ganzen Steine da gelassen werden. Und das ist für den Pilger das große Erleichterungserlebnis. Also das ist so das eine. Und das andere, dass ich so Bilder finde, die mir gut tun, die mir Kraft geben. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, so wenn wir mit Bildern arbeiten, wie Engel, wie Sterne, also die in der Bibel vorkommen, ne? Stern von Bethlehem zum Beispiel, Spiralkreuze, dass die Menschen damit was anfangen können. Mit Bildern können auch heutige Menschen viel anfangen, weil sie ein Tor zur Seele sind und unsere Seele öffnen für, denke ich, spirituelle Kräfte, die einfach wichtig sind, nicht? Für die grundsätzlichen Krisen im Leben, also sozusagen, wo das nicht um kleine Schmerzen geht, sondern um Trennung, verlassen werden, um Krankheiten, die das Leben verändern, da brauche ich auch entsprechend größere Kräfte.
Kann das denn auch einen Schutz bieten vor neuen seelischen Verletzungen?
Ja, durchaus. Also wenn diese Kraftsymbole ja in mir eine Kraft bewirken, wenn ich die Bilder verinnerliche, dann stärken die mich auch für weitere Situationen. Ich finde es auch nochmal wichtig, wir hatten den Begriff ja Heilung, dass das auch Zeit braucht und dass ich diese Zeit auch mir zuspreche und dass das sein darf, ohne jetzt auf immer und ewig da in dieser Trauer zu bleiben. Aber wenn die Verletzung heftig war, dann brauche ich auch Zeit zum Regenerieren. Und in dieser Zeit ist es gut, sich mit Kraftquellen zu befassen. Aber dass das schnell geht, das glaube ich nicht. Aber sich diesem langsamen Prozess zu öffnen und die Geduld mit mir haben, das hilft.
Ich möchte ganz gerne noch mal kurz darüber reden, wie wir mit anderen Menschen auch umgehen, weil es gibt Menschen, die wirken zerbrechlich und zart. Es gibt zum Beispiel auch Säuglinge, da wird jeder vorsichtiger mit umgehen und weiß, die sind verletzlich, also auch rein körperlich, dass man das Gefühl hat, man muss anders damit umgehen. Ich behaupte mal, jeder wird sich vielleicht einem Türsteher, der so Kleiderschrankgröße hat, anders gegenüber verhalten als einem zarten jungen Mädchen gegenüber. Gibt es da eben auch Unterschiede, wo man sagen kann, ja, wie finde ich denn selber ein Maß? Wo merke ich denn oder spüre ich denn, wo ich einen anderen verletze oder eben wo nicht? Also wo diese Grenze des anderen ist.
Das wäre jetzt die Frage, was Sie von dem Türsteher wollen. Also möchten Sie in Kontakt mit ihm kommen? Möchten Sie ihn persönlich kennenlernen mehr? Dann würden Sie feststellen, dass er auch eine ganz sanfte Seite hat. gerade diese großen Brecher, das, die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, so, die sind sehr empfindsam, aber sie müssen natürlich ein Interesse an ihm haben, sonst nicht.
Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt eben zierliche Personen, wo man denkt, ach, schwach und zart, ja, und sind ganz zäh innerlich und haben ganz viel schon geschafft und geleistet. Also erstaunen wir manchmal im Kurs, was wir da für Personen sitzen, ja, haben. Und ich glaube, das ist nämlich auch die Gefahr, dass wir zu sehr vom Äußeren gucken, ach, dem kann ich das zumuten, dem aber gar nicht. Und also ich sage jetzt mal den Begriff, uns vielleicht auch ein Stück schuldig machen, indem wir vorschnell mit jemandem so umgehen, wie wir ihn von außen her einschätzen. Also in unserem Kurs erleben wir auch, dass ganz viele damit zu tun haben, was mache ich mit den Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe. Ne? Und so kommt was zustande vielleicht, ne? Wenn ich vom Äußeren vorschnell auf das Innere schließe.
Was ja auch gar nicht so leicht ist. Man denkt ja nicht bei jeder Handlung, bei jedem Satz, bei, nein, jedem Wort, das man sagt, darüber nach. Oft kann ich mir denken, ist es so, dass die Menschen von sich selbst ausgehen und das auf andere übertragen. Ist das so?
Ja, das, also ein Wort kann ja sehr verletzend sein. Ja, so zum Beispiel in der Jugendarbeit hatte ich das so, dass dann manche zu einem Jugendlichen sagen, zu einem Jungen, du stinkst. Mehr nicht, nur diesen Satz, du stinkst. Das geht natürlich ganz tief dann rein. Und die anderen haben sich gar nicht so viel dabei gedacht. Die wollten einen Spruch machen. Also insofern ist das wichtig, was wir mit unseren Worten anrichten können.
Also insofern glaube ich auch, dass wir viel schneller verletzen, als wir vielleicht meinen. Und dass so Barmherzigkeit für uns alle wichtig ist. Also dass wir begreifen, wir sind Menschen, die verletzt werden und die selber verletzen. Und das hilft aber auch weiter wieder im Umgang, so ein weites Herz zu entwickeln, dass ich sage, ja, ich tue anderen was an leider und der andere eben mir auch. Und dass ich insofern in so eine versöhnliche Haltung kommen kann. Da gibt es ja auch dann viele Geschichten aus der Bibel zu, die sehr hilfreich sind.
Also werden wir gleich dann auch noch über das Verzeihen sprechen. Das passt dann noch ganz gut dazu als Abschluss. Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen. Das ist unser Thema heute in der Beratung. Und wir wollen über das Verzeihen sprechen, da ja zum einen wir selber ja auch Menschen verletzen. Wir werden nicht nur verletzt, alle Menschen verletzen auch mal andere Menschen, auch ohne es immer zu merken. Warum ist das Verzeihen auch am Ende Ihrer Kurse mit diesem selben Thema so wichtig?
Also das Verzeihen ermöglicht ja eine neue Begegnung, einen Neuanfang. Allerdings ist es ein Prozess. Man kann nicht so einfach sagen, vertrag dich wieder oder so, sondern der Prozess fängt immer an, zum Beispiel bei der Wut, die rausgelassen werden muss. Ja, der Traurigkeit und der Tränen, da ist was passiert. Und erst wenn das passiert ist, dann kann man so in weiteren Schritten so Kräfte suchen und auch finden, die den Weg zu dem anderen wieder ermöglichen. Aber das ist nicht so einfach. Deswegen ist es auch eine Kunst des Verzeihens. Und man braucht da, glaube ich, Zeit zu und auch einen Umkreis, der einen unterstützt und innere Kräfte gibt.
Ja, also das denke ich auch, dass dieses Verzeihen am Ende steht, nicht am Anfang, sondern am Ende eines Prozesses, wo das Herz irgendwie wieder weiter werden kann, wo ich vieles verarbeitet habe und dann sage, gut, dann mache ich den Schritt des Verzeihens, auch damit ich frei werde und weitergehen kann. Also es gibt ja den Begriff nachtragend, da laufe ich dem anderen noch hinterher und trage nach und bin in so einer Abhängigkeit und wenn ich das nicht mehr tue, wenn ich mich innerlich frei fühle und das wirklich so einen Schlussstrich machen kann, so einen versöhnlichen, dann kann ich natürlich ganz anders nach vorne gucken und weitergehen.
Wenn es denn versöhnlicher ist, oftmals ist vielleicht auch so eine Angst, dann dahinter jemanden zu verlieren.
Ja, es ist immer ein Risiko. Ich denke, es ist immer ein Risiko. Und manchmal gehört Vertrauen dazu, dass ich auch nicht den anderen unter Druck setze, sondern auch dem anderen Zeit gebe. Also ich muss auch bereit sein, eine gewisse Offenheit zuzulassen, was sich entwickeln wird und will. Und dass ich vieles dazu beitragen kann, aber manchmal auch nicht, weil der andere hat ja auch die Freiheit, mit dem Geschehenen umzugehen.
Also gibt es Tipps, wo Sie sagen, da kann ich mich schützen vor seelischen Verletzungen? Also gibt es schon noch irgendetwas, wo Sie sagen, ja, zusammenfassend könnte man sagen, das sind so ganz wichtige Dinge, auf die man sich mal konzentrieren kann, weil ja, wir haben jetzt alle sehr viel gehört. Was sind so für Sie die wichtigsten Punkte?
Also, dass man sich selber wirklich anschaut, wahrnimmt. Was ist mein Anteil an Verletzungen? Und was kränkt mich besonders? Warum bin ich sozusagen so besonders empfindlich bei bestimmten Punkten? Und dann ist es so, dass ich, glaube ich, egal, ob ich mich schütze oder ob ich mich sozusagen einfach auch Schmerzen stelle, ich brauche wirklich diese seelischen Kräfte, die spirituellen Kräfte, die mir helfen, unabhängig von dem, was außen passiert, zu sagen, du bist gut, du bist geliebtes Kind Gottes, du bist wertvoll, weil aus dieser inneren Haltung heraus kommen sie auch in eine andere äußere Haltung. Wenn ich so weiß, also ich bin wer, ich bin gut sozusagen. Ne? Und wenn sich ihr Sohn, von dem Sie ja gesprochen haben vorhin, dann auf diesen Schulhof stellt und sagt so und so, ich bin wer, dann wird ihn auch nicht so leicht jemand angreifen.
Also da haben wir eben drüber gesprochen, während die Musik lief, genau. Das kann also sein, dass zum Beispiel mein Kind auf dem Schulhof steht und eben auch verletzt wird. Da kann es sein, dass der andere sagt, ich bin stärker als du. Es kann so sein, dass irgendwelche Kommentare kommen, wo die sich verletzt fühlen. Und bei Kindern ist es natürlich nochmal was anderes. Da kommt das ganz direkt zum Vorschein. Ich glaube, das kann man auch noch nicht so auswerten und so Tipps geben, wie man das bei den Erwachsenen macht.
Genau. Also die Erwachsenen gehen anders an die Situation ran. Bei Erwachsenen kann man sagen, die Achtsamkeit schulen für mich, für den anderen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so der innere Beobachter, dass ich vorbereitet bin auf Situationen, die schwierig sind, dass ich mir eine Handhabe zulege, dass ich sage, ich gehe jetzt da rein und stelle mir vor, ich habe zum Beispiel einen Schutzmantel um mich herum, also mit Bildern arbeiten, das ist eine gute Methode. Also alles, was mich innerlich aufbaut und stärkt, kann mir in diesen Situationen helfen. Also Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, auch Rollenspiele. Ich kann zum Beispiel vorher die Situation durchgehen und sagen, oh, das wird schwierig mit dem Menschen. Wie werde ich mich da verhalten? Wie werde ich reagieren? Also mich auch vorbereiten auf Situationen, die schwierig sind, ist auch sehr hilfreich.
Für mich war einer der neuen Punkte zu sagen, wirklich, ich bleibe verletzlich. Also ich kann ja jetzt mich gar nicht schützen, indem ich sage, ich lege mir ein dickeres Fell zu und das ist mir alles egal.
Ich glaube, es kommt darauf an, finde ich, zu unterscheiden. Manche Situationen ist vielleicht ganz gut, sich ein bisschen dickeres Fell mal anzulegen. Aber heilen tut das, glaube ich, wenn Sie sich dem Schmerz öffnen und in einer Kommunikation sind und miteinander sprechen. Und dann wird sich dann herausstellen, können Sie zusammenbleiben, können Sie verzeihen oder müssen Sie ein Stück auseinandergehen?
Die Kunst, sich nicht verletzen zu lassen, das war heute unser Thema. Ola Pfeffermann-Finke, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Rainer Finke, auch Ihnen herzlichen Dank. Sie sind unterwegs in biblisch-therapeutischer Seelsorge oder Sie als evangelischer Pfarrer in Bad Godesberg. Danke fürs Kommen und für dieses Thema. Und das war die Domradio-Beratung heute mit Dagmar Peters. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald.